Are we on the air?
Salut, ça va, aloha im Hofklatsch. Grüß dich, die...
Guten Morgen, lieber Domi.
Guten Morgen, alle. Mir geht's gut. Wie geht's dir?
Auch gut, danke. Ja,
es ist frühmorgen. Das hat sich sehr eingestudiert angehört, oder? Auch gut, danke. Auch gut, danke, dass du mich auch fragst. Nee, es ist schönes Wetter.
Alles gut.
Es ist nice, oder? Es ist wirklich so schöne Herbsttage im Moment. Es war jetzt sehr kalt, jetzt geht's wieder. Ich komme dann auch ein bisschen besser drauf, weil ich habe schon so ein bisschen mit diesen Nachwehen von dieser blöden Zeitumstellung zu kämpfen. Ich bin da so fühlig irgendwie. Mm. Also ich habe sowas gar nicht irgendwie, dass ich sage so, keine Ahnung, mein Knie tut weh, es kommt eine Schlechtwetterfront oder so. Das habe ich eigentlich nicht. Aber diese eine Stunde, die fehlt mir irgendwie. Dieses Früh, in der Früh noch dunkel und dann wird es früh wieder dunkel. Komme da nicht so gut mit zurecht. Ich habe letztes Mal schon gesagt, ich bin jetzt so im Winterschlafmodus dann angelangt. Ich sammle jetzt meine Nüsse zusammen, Vorrat, und dann wird gepennt bis März.
Ja, gestern sind wir ja zu einem Geburtstagsessen raus, die Kleine und ich. Und das ist 17.30 sind wir los. Ja, und es war schon dunkel. Traurig, ja. Aber zum Glück nicht kalt im Moment. Das ist so noch das Geschenk vom Wetter, weil nächste Woche wird schneien.
Bitte?
Das ja, 4 Grad, 3 Grad.
Wirklich? What the hell. Okay, dann nehmen wir das Wetter auf jeden Fall mit. Und dann würde ich sagen, starten wir auch rein in die gute Show, um mehr Zeit davon zu haben.
Genau.
Let's go.
Let's go. Aloha, liebe Leute, hier ist Hofklatsch, das Duo, das Woche für Woche die Themen des Lebens aufgreift. Die und Dom sprechen über alles, was sie bewegt. Die großen Fragen, die kleinen Aufreger, die schönsten Momente und all den Wahnsinn, der sich dazwischen abspielt. Das Motto ist so simpel wie kraftvoll. You do you, I do me. Macht, was ihr wollt, denn sie tun es auch. Lehnt euch zurück. Ready, set, Hofklatsch.
So, da sind wir wieder. Was ich dich die ganze Zeit fragen will, bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen und wir den Leuten jetzt hier auch sagen, um was es geht, muss ich dir eine Frage stellen, weil ich habe da was gehört und ich sag mal so, mich persönlich hat schon wieder geschüttelt, weil es ist so eklig für mich. Wie hältst du das? Und zwar, wenn du Klamotten neu kaufst, aus dem Laden oder bestellst, wie auch immer, ich habe mitbekommen, dass total viele Leute die nicht waschen vorher, sondern direkt anziehen. Ja, mit der Reaktion habe ich irgendwie gerechnet. Okay, gut, ich bin verrückt. Aber es war wirklich, dass die Leute ich wurde dann so gefragt, also beziehungsweise die Person, von der ich die Geschichte habe, und ich habe dann auch mit anderen Personen gesprochen. Nee, wieso? Das ist doch neu. Das war die Aussage. Wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, dann weiß man ja, dass das irgendwie in Chemikalien ertränkt wird, damit es halt nicht angefressen wird von irgendwelchen Tierchen und so weiter auf dem Transport und so und so und so und so. Ich finde das total jack eigentlich, auch die Vorstellung, was anzuziehen, was vorher vielleicht schon 50 Leute anprobiert haben. Gerade wenn es im Laden hängt, oder?
Nicht nur das, sondern ich musste ja auch meiner Tochter erklären, warum ich alles wasche, bevor sie es anziehen kann. Mhm. Und dann habe ich ihr das erklärt. Ich habe gesagt, hör zu, das wird genäht. Dann liegt es irgendwo im Lager und das sind Ratten, Mäuse, Ungeziefer, die krabbeln drüber, die pinkeln drauf, die kacken drauf. Dann ziehen es 1000 Leute vor dir an und es ist einfach yucky. Und es stinkt halt auch oft einfach nach.
Man riecht das. Man riecht auch diese Chemie.
Die Chemie, man riecht die Fäkalien teilweise. Weißt du, das muss gewaschen werden. Und einmal, das war irgendwas, Moment, lass mich überlegen. Sie hatte irgendwie, sie wollte unbedingt eine bestimmte Strumpfhose anziehen, bevor ich es gewaschen habe. Ich so, ja, okay, fein. Nein, nicht Strumpfhose, irgendeine Short, weil sie das zum Tanzen haben wollte. Ich so, okay, gut, auf deine eigene Verantwortung. Dann hat sie gesagt, Mama, da juckt's. Ich so, war die Short da dran? Ja. Ich so, dann Siehst du mal.
Ha.
Das werden, machen wir nie wieder, habe ich gesagt. Das war jetzt der Beweis. Jetzt hast du es gelernt und hör einfach auf mich. Ich weiß alles. Ich habe immer recht.
Ja, ja, also bei einer Jacke oder bei einem Mantel oder so würde ich es noch irgendwie verstehen. Da muss jetzt nicht gleich gewaschen werden. Aber ein T-Shirt oder ein Pulli.
Unterwäsche Socken, so immer. Alles, was auf die Haut kommt.
Unterwäsche, ja, genau so ist es. Ja, nee, da war ich so, wow, ist das krass, weil ich habe das dann eben noch bei der Freundin, worum es ging, da ging es halt auch noch um ein Baby. Also um Sachen für ein Baby oder ein kleines Kind, so unter eins. Und ich war so, wow, wie kommt man nur auf diese Idee? Aber ich dachte, wir reden mal kurz drüber, weil es hat mich so schockiert einfach diese Woche. Ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich das gehört habe. Ich habe das vielleicht mal gemacht, als ich 15 oder 16 war, weil irgendwie nicht die Wäsche fertig geworden ist. Du hast das T-Shirt unbedingt auf diese Party am Abend anziehen wollen. Ja. Okay, so, weißt du, sowas, ja, aber heute, nee.
Also vor allem bei Babys ist alles vorher abgekocht. Alles ist abgestorben, ist ungefähr, bevor das auf die Haut kommt.
Ja. Und das ist so verrückt, man reinigt und desinfiziert alles und tut das ja, auch die Fläschchen und so weiter, das wird ja alles verdampft und hin und her. Aber bei den Klamotten, da brauchen wir das nicht. Die können von der Straße sein. Da ist es in Ordnung. Ja, crazy. Ach ja, darum sollte es aber nicht gehen. Ich finde es super, dass ich jetzt einmal diese Bestätigung habe, dass man Sachen vielleicht wäscht. Leute, liebe Leute draußen, sagt es uns bitte, wie ihr es habt. Wascht ihr Sachen oder eben nicht? Sagt die Wahrheit, wir wollen es wissen, finde ich ein interessantes Thema, weil anscheinend schalten sich da wirklich die Geister. So, haut raus. Und jetzt geht es eigentlich ums Eigentliche. Eigentlich ums Eigentliche. Jetzt geht es ums Thema, über das wir ursprünglich sprechen wollten.
Jetzt geht es um die Wurst. So.
Oh, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist nämlich so weit, ne?
So,
wir lösen ein 38 Folgen langes Thema.
Wie heißt es? Mini-Series, oder?
Ja,
so eine abgeschlossene.
Ich glaube, es wird eine abgeschlossene Miniserie. Und zwar erlösen wir euch da draußen endlich. Die und ich sprechen endlich über Essen, Ernährungsarten, Diäten. Es wird fantastisch. Ja. Und ich kriege jetzt schon Hunger.
Ich habe noch nicht gefrühstückt.
Dito. Nee, mach ich danach. Aber ja, es soll im Prinzip gehen, so ein bisschen so von Low Carb bis Low Motivation und wie gesagt, über Ernährungsarten, über Ernährungsweisen. Wir wollen eigentlich mit so Ernährungsarten und Ernährungsweisen mal anfangen und auch so ein bisschen den gesellschaftlichen Blick drauf. Und danach kommt das Übliche.
Genau. Aufregen,
so sieht's aus.
Hören, gucken. Bisschen Klatsch.
Klatsch und Tratsch.
Und Tratsch.
So machen wir das. Wie ist das denn? Du bist ein Allesesser, ein Allesfresser.
Ja.
Kann man das so sagen?
Ja. Ich esse Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst. Ich esse alles. Ich habe auch keine richtigen Unverträglichkeiten, keine Essensallergien. Ich habe nur Abneigungen.
Ja, so diese klassischen Sachen, wo man sagt, so kann man nicht leiden. Ne? Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen.
Ja.
Okay.
Und du?
Also bei mir ist das ja, ich bin ja eine Achterbahn der Ernährungswissenschaften.
Aber gerade jetzt?
Gerade jetzt bin ich ein Omnivor sozusagen. Also wirklich ein Allesesser. Also ich esse Fleisch, Fisch. Gluten. Gluten esse ich auch. Ich bin nicht laktoseintolerant. Ich habe tatsächlich auch das Glück, ich habe sozusagen keine Unverträglichkeiten. Ich hatte im letzten Jahr aber mal eine Phase, wo ich gedacht habe, oder es war auch so, zumindest die körperlichen Auswirkungen habe ich gespürt, und zwar wirklich auf Gluten. Also ich musste dann 4 Monate habe ich abstinent von Gluten gelebt und das war, ich nenne es mal spannend. Weil da ist man natürlich so als Pizza-Pasta-Lover, fliegst du dann schon hart auf die Fresse, ehrlich gesagt. Wenn du so von 100 auf 0 dein Gluten reduzieren musst, das ist schwierig. Das hat mich vor Herausforderungen gestellt. Aber ja, im Moment esse ich alles, um die Frage erstmal zu beantworten. Gab es eine Zeit bei dir, wo du gesagt hast, nie, das Tierwohl ist mir wichtig, ich bin jetzt, hattest du mal irgendeine Phase, sag ich jetzt mal, eine vegetarische, eine vegane Phase, gab es sowas bei dir?
Nee, nie. Also, es kommt wahrscheinlich auch von meinen Eltern, die haben auch immer alles gegessen und dazu esse ich einfach zu gerne das, was ich esse. Und deswegen, ich habe da nie irgendwie was rausgelassen, hauptsächlich gegessen. Es ist einfach immer gemischt gewesen.
Mhm.
Also so Keto oder...
Ja. Hm? Ja, also ausgeglichen. Im Prinzip, bei deinen Geschwistern war das auch so? Also haben immer alle alles gegessen oder gab es Phasen? Erinnerst du dich da an was?
Also bei meinem Bruder war es auch alles. Also wir zu viert, meine Eltern, mein Bruder und ich, wir haben immer alles gegessen. Es war nie irgendwie, okay, wir essen jetzt ja kein Fleisch oder Fisch oder was auch immer. Es war immer alles da.
Ich glaube, in den meisten Haushalten ist es so, außer die Eltern sind vielleicht schon irgendwie vegetarisch unterwegs. Ich glaube, dann wird das natürlich irgendwie mitgegeben. Bei uns gab es auch immer alles. Ich erinnere mich aber an eine Phase, das war, ich glaube, da war ich so um die 13, 14. Das ging halt dann irgendwie rum und dann war irgendwie BSE-Skandal und so weiter und so fort. Und dann habe ich irgendwie beschlossen, so, ich bin jetzt Vegetarier. Und dann habe ich das zu Hause auch so durchgesetzt mit Widerstand, ja, weil es halt einfach nicht normal war, in Anführungsstrichen, so. Und ich war dann auch sehr dankbar, weil meine Mom hat dann wirklich, die hat halt immer zweimal gekocht, ne?
Wow.
Weil ich war dann, ja, die hat das durchgezogen, weil das war dann am Anfang schwierig, weil da war halt dann das Gemüse in eine, keine Ahnung, da gab es halt dann eine Rindersoße oder irgendwie sowas dazu oder das wurde wie nennt man sich das? Rindersud wurde irgendwas gekocht, dann habe ich das natürlich auch nicht mehr gegessen. Das war echt schwierig, der Weg, das so durchzubringen irgendwie. Und da, klar, ich habe da auch noch nicht selber groß gekocht und so weiter, aber dieses fleischlose Essen war schon spannend und es hat lange angehalten und es wurde gebrochen in einer Silvesternacht.
Klassisch.
Weil ich irgendwie nach einer durchgezechten Nacht irgendwie saßen wir mit Freunden bei McDonald's und wenn ich so zu McDonald's gegangen bin, dann habe ich dann in der Phase, ich habe Pommes gegessen, ich habe diesen Fischfilet-Dings gegessen, sowas habe ich gegessen, aber halt keine Burger und ich esse und esse und esse und irgendwann, Stille im Raum, schaut mich meine beste Freundin von damals, schaut mich an so, Domi, du bist doch Vegetarier. Und ich, während ich in meinen McChicken reinbeiße und genüsslich vor mich hinschmatze. Und dann war ich so, oh ja, stimmt eigentlich. Naja, ist das auch egal. Ich esse jetzt halt wieder Fleisch. Total bekloppt. Ich habe vergessen, dass ich Vegetarier war. Ich habe es einfach vergessen.
Warst du betrunken? Ja.
Es ging. So schlimm war es nicht. Aber ich glaube, ich war so lange nicht mehr bei McDonald's, dass ich einfach so meine alte Standardbestellung aufgegeben habe. Und das war McChicken. Dann war das ganz lange weg, dieses Vegetarische. Also Jahre.
Nee. Ich verzichte nicht gerne beim Essen, weil das ist, für mich ist Essen nicht, weil um zu überleben, sondern ich lebe, um zu essen, weil ich liebe Essen. Für mich ist das immer so meistens ein Teil meines Highlights am Tag. So, oh ja, heute Abend esse ich was Leckeres oder ich esse jetzt so ein leckeres Sandwich zum Frühstück oder so.
Ja, also eher dieser Genussaspekt, nicht der, man benötigt es zum Überleben schlussendlich.
Ja. Das hatte ich nur in einer Phase meines Lebens, dieses, ich muss essen, sonst sterbe ich und mein Baby.
Was war da?
Weil als Mutter, als frisch gebackene Mutter, musst du ja essen, wenn du dein Kind stillst. Du kannst nicht essen oder wenig essen, weil du brauchst diese Energie, um dich aufrecht zu erhalten. Und das Baby zu ernähren, da musst du Tees trinken und richtig viel Energie und Proteine und Kohlenhydrate essen, damit du wirklich dein Baby ernähren kannst und auch gut Milch produzierst, um dein Kind zu stillen. Das muss da schon gegeben sein und das war schon wirklich ums zu überleben für mich und mein Baby quasi. Nichts Schlimmes,
so
keine Krankheit.
Ja, aber hattest du da so eine Phase, wo du einfach gar keinen Appetit hattest, wo du dich zum Essen zwingen musstest? Oder
Nee, nicht, ich musste mich nicht zwingen zum Essen. Zum Essen zwingen. Sondern so, nee, ich habe mich dann irgendwann auch im Tag schwach gefühlt, weißt du? Ich so, oh, ich muss jetzt essen. Aber nicht gezwungenermaßen, sondern so, oh, stimmt, ich müsste eigentlich mehr essen. Es war nur so eine Erinnerung, aber kein Zwang.
Okay. Das ist ja auch interessant, ne? In der Schwangerschaft muss man ja zwangsläufig seine Ernährung teilweise umstellen, gerade wenn man alles isst. Da gehen ja dann bestimmte Sachen nicht mehr. Ist dir sowas schwer gefallen oder ist es dann egal gewesen?
Ja. Weil ich esse zum Beispiel gerne Steak medium rare und das darf, solltest du nicht. Oder Sushi essen solltest du nicht. Oder bestimmte Käse auch nicht. Also viele Sachen habe ich dann wirklich weggelassen. Meeresfrüchte zum Beispiel auch.
Mhm.
Und als die Kleine dann raus war, ich alles gegessen. Weil beim Stillen ist ja es wurscht. Ich habe da wirklich alles gegessen. Sebastian erstmal gleich so ein rohes Steak mir hingeklatscht, Gorgonzola-Soße, alles.
Ah ja.
Ja.
Ja, das sind dann, vermisst man halt dann in der Zeit, richtig?
Ja, total.
Hast du damals dann auch geraucht? Ich weiß, ich komme jetzt vom Essen zum Rauchen, aber vorher schon nicht mehr?
Ich vorher schon nicht mehr, 4 Jahre vorher schon aufgehört, weil wir wollten ja schon da Eltern werden und deswegen hat man halt vorgesorgt.
Okay, das ist schon mal gut. Wie ist es denn gerade mit Kindern jetzt auch? Gibt es irgendwas, wo die Kleine sagt irgendwie oder kam die mal irgendwann gesagt, warum essen wir Fleisch, warum essen wir Fisch, warum? Weil gerade bei den Kids ist es ja oft irgendwie durch Schule und andere Kinder, ich gehe da jetzt schon mal 32 Schritte weiter, weil es ist jedes dritte Kind laktoseintolerant, glutenfrei, man darf keinen Zucker mehr essen und so weiter und so fort.
Ja, das habe ich bei in der Kita und Kindergarten immer wieder mitbekommen, dass Eltern gesagt haben, sie ja, bitte achtet drauf, oder die haben an ihrer Garderobe oder in ihrem Fach einen Zettel drin, was die Kinder alles nicht vertragen. Und bei der Kleinen, bei unserer, die verträgt alles, die isst alles, die probiert alles. Deswegen bin ich da wirklich super dankbar und heilfroh, dass wir da nie was beachten müssen. Ich kann sie überall hinbringen, ohne dass ich weiß, dass sie stirbt, wenn sie Erdnüsse isst oder so. Also Gott sei Dank, toi toi toi, bin ich wirklich dankbar für. Aber ich finde es auch immer so traurig, wenn ich sehe, dass andere Kinder zum Beispiel kein Brot essen können oder kein bestimmtes Obst, Erdbeeren oder so bestimmte Sachen. Das finde ich so schade und traurig einfach. Tut mir dann immer richtig leid.
Ja, fühle ich total. Das ist ja auch so ein Thema gerade. Wir haben ja auch für eine amerikanische Firma gearbeitet und sogar wir haben ja hier in Deutschland, das fand ich so, ich fand es witzig, aber ich dachte mir dann im Nachhinein, wenn du darüber nachdenkst, eigentlich ist es ein ernstes Thema. Wir haben ja dann auch diese Policy bekommen, dass wir nichts mit Erdnüssen ins Büro bringen dürfen. Und das fand ich so, also ich erinnere mich zumindest noch dran. Ja, ja, sogar wir in Deutschland wurden, also ich meine, es hat sich kein Mensch dran gehalten. Ich glaube, bei uns hat irgendjemand auch immer Erdnüsse gesnackt. Aber dadurch, dass halt in Amerika so viele Leute allergisch gerade auf Erdnüsse anscheinend sind und teilweise so, dass du halt sterben kannst, oder die dann nur mit ihren EpiPens rumlaufen, wie auch immer, war halt so eine Firmenpolicy, keine Erdnüsse im Office. Und
das wusste ich gar nicht.
Ja, es war dann wirklich so, auch mit Thai Curries, das wurde dann wirklich explizit in der E-Mail so Thai Curries und Erdnuss und Ding, und da soll man auf jeden Fall drauf achten, weil es gibt halt Leute, die so hochsensibel sind, dass die halt draufgehen. Und ich habe aber das Gefühl schon immer gehabt, dass das in den Staaten einfach ein viel weiter verbreitetes Phänomen von Unverträglichkeiten ist.
Ja.
Ich habe es jetzt nicht rausrecherchiert. Mir fällt das jetzt gerade ein, weil wir über Unverträglichkeiten sprechen. Dass das hier wirklich ja noch human ist. Aber ich habe gestern auch mit einer Amerikanerin gesprochen. Wobei, sie ist eigentlich Deutsche, hat aber auch über 20 Jahre in den Staaten gelebt. Mhm. Und die hat Zöliakie, also ist wirklich allergisch gegen Gluten. Und muss, also ist hochallergisch, also auch so Kontakt mit Gluten. Also normalerweise, wenn die ihr Brot isst, dann darf die das nicht zum Beispiel auf irgendwie eine Dings, auf ein Schneidbrett legen, wo vorher normales Brot war. Also sogar schon mit Kontakt mit normalem Gluten reagiert sie schon. Also die Leute müssen extrem aufpassen, die gehen selten draußen essen und so weiter, weil die das halt nicht verhindern können. Und die hat auch zum Beispiel gesagt, in den Staaten, die haben eine riesige Auswahl an glutenfreien Produkten zum Beispiel. weil so viele Leute dort davon betroffen sind, die kein Gluten essen können. Und
okay.
Ich habe gerade schon eingehend erwähnt, dass ich auch so eine viermonatige Phase hatte. Mhm, und ich bin wirklich im Rewe vor diesem Regal gestanden mit den glutenfreien Produkten und war erschrocken. Das war halt irgendwie so 2 Meter Regal, 30, 35 Zentimeter breit und das waren die glutenfreien Produkte. Das war ein Brot, das war ein Müsli, das war ein Knäckebrot, eine Nudel. Und ich war so, what the hell? Ich werde verhungern.
Mhm.
Und sie hat gesagt, in den Staaten ist gar kein Problem. Sie musste sich wirklich hart umstellen, als sie nach Deutschland gekommen ist.
Krass, wusste ich gar nicht. Ich frage mich, ob das daran liegt, dass in den USA mehr Leute sind oder daran, ob mehr Leute sich dahin untersuchen lassen und das herausgefunden haben oder ob sie das wirklich, ob die wirklich unverträglich sind, Unverträglichkeiten haben und sich so ernähren. Weißt du, so die Mischung.
Ja, man fragt sich halt, gerade wenn du so siehst, ich hatte letztes Mal irgendein Beispiel, das war eine Süßigkeit. Die gibt es bei uns und die gibt es in den Staaten. Und in den Staaten sind dann einfach mal 38 Zutaten mehr drin. Überspitzt, ne? Sachen, die nicht so gut sind, die halt durch uns, durch die EU reguliert werden, was bei uns halt verboten ist zum Beispiel, weil Höchstwerte nicht eingehalten werden. Ich frage mich dann schon, ob sowas natürlich auch damit zusammenhängt, dass Leute einfach durch das Essen krank werden. Und das ist ja ein ganz großes Thema, Ernährung an sich ja, weil da halt oft gerade in verarbeiteten Produkten so viel Bullshit eigentlich am Ende des Tages drin ist, was der menschliche Körper weder verträgt noch verarbeiten kann.
Ja.
Ist zum Beispiel in Zero-Produkten sind zum Beispiel Süßstoffe drin. Deswegen trinke ich zum Beispiel keine Zero-Sachen mehr, sondern eher wenn light, weil da einfach Süßstoffe drin sind, die kennt der Körper nicht. Die sind so künstlich, dass der Körper nicht weiß, was er damit machen soll. Die machen den Darm krank und so weiter. Wenn man sich damit mal beschäftigt, dann ist es schon interessant. Deswegen trinke ich keine Coke Zero zum Beispiel. Was ich früher literweise getrunken habe. Naja.
Ich mag überhaupt keine Light-Produkte, weil die ersten schmecken die nicht. Und bevor ich Light-Produkte trinke, esse ich lieber nichts oder halt das Normale dann in Maßen.
Ich glaube, gerade wenn man sich so ein bisschen mit Ernährung beschäftigt, ist es oft so, wenn man Diäten macht, und da bin ich auch nicht ganz fremd von, dann merkt man schon, wenn man mal guckt, wenn irgendwie eine Low-Fat-Milk zum Beispiel, also so Light-Produkte, wo Fett reduziert sind, wenn man da mal auf die Packungen schaut, dann haben die viel mehr Zucker, komischerweise. Und das ist ein Phänomen, viele Leute denken, oh, wenn ich jetzt alle meine Produkte durch Light-Produkte ersetze, dann nehme ich ab. Und gerade wenn man sich irgendwie mal mit Keto und so weiter beschäftigt, wo Fett dein bester Freund einfach ist und du eigentlich nur Fette essen sollst und eben keinen Zucker, und Leute nehmen damit teilweise horrend ab, weil dieser Zucker einfach weg ist. Gerade bei Milch und so weiter, es ist so, wenn du dich vorher nie damit beschäftigt hast, dann ist es crazy, Aber gerade wenn man mal irgendwie eine Low-Carb-Diät oder irgendwie sowas, also wenig Kohlenhydrate, keine Kohlenhydrate, dann weiß man das, dass man so viele Sachen eigentlich nicht essen sollte, kann, darf. Das ist crazy. Oder die Leute, die abnehmen wollen und sich dann aber vor dem Schlafengehen eine halbe Ananas reindrücken und sich fragen, warum sie 2 Kilo zugenommen haben. So, Fruchtzucker ist doch gut. Nein, es ist Zucker. So.
Nein. Ich habe ja Diabetes Typ 2, bin ja in sehr engem Austausch mit meinem Diabetes-Ärzteteam bzw. Beratungsteam. Und mein Arzt hat gesagt, das Schlimmste für einen Diabetiker an Obst ist zum Beispiel Trauben und Bananen, weil die so viel Zucker drin haben. Und wir haben auch mal ein bisschen recherchiert oder erörtert, wie mein Tagesablauf ist, so diätmäßig, essenstechnisch. Und habe ihm das so gesagt und er hat gesagt, sie sollten lieber morgens und mittags richtig viel essen und abends so gut wie keine Kohlenhydrate mehr. Also keine Nudeln, Reis, Kartoffeln, auch nichts mit Zucker. Und ich habe dann auch gefragt, wie das ist mit diesem Intervallfasten, weil das ist ja auch sehr modern gewesen in den letzten 15 Jahren. Und er meinte, für Diabetiker ist es weniger gut, Weil du hast dann halt den Riesenspike und dann fällt dein Blutzucker so tief. Also du, wenn, dann müsstest du eigentlich so 2-3 Spikes haben und wirklich in diesen 3-4-5 Stunden gar nichts essen, beziehungsweise keinen Zucker, damit dein Körper sich wieder reguliert. Aber nicht so ein geballter Spike und dann wirklich lange nichts. Also das ist nicht so gut.
Also bei dir ist es sozusagen besser, wenn du deinen Blutzuckerspiegel auf einem Level hast, sozusagen?
Nee, du hast schon deine Spikes und dass dein Körper sich wieder davon regenerieren kann. Aber nicht also so ein langer Spike, genau. Hm? Und dein Körper muss sich halt selber regulieren.
Mhm. Okay, Intervallfasten war nochmal das, wo du zwischen bestimmten Uhrzeiten kannst du im Prinzip essen und sollst du essen so viel, wie du willst und dann eine bestimmte Uhrzeit, Stundenanzahl nicht
gar
nichts. Richtig?
Ja, ja. Das ist so wie wenn du von 18 Uhr bis 12 Uhr dann nichts isst. Das ist halt so.
Ja, es ist lang, ne? Ich meine, ich kenne das ja zum Beispiel von meiner Oma aus der Türkei. Ich meine, die fastet ja, also die macht so dieses ganz klassische Ramadan, wie man hier sagen, also wie man sagt. Und ich finde das halt völlig verrückt. Also ich kann.
Das ist crazy.
Das kann. Das ist, glaube ich, auch tausendfach erwiesen. Das kann nicht gut sein für den Körper. Also Glaube hin oder her, um das soll es jetzt gar nicht gehen, aber so dieses von Sonnenauf bis Sonnenuntergang nichts essen und nichts trinken.
Wow.
Das im Hochsommer, das kann niemand gutheißen. Kein Arzt, keine Wissenschaftler, kein irgendwas Ernährungsmäßiges. Das kann einfach nicht gut sein, wenn du da irgendwo in der Wüste bei 40 Grad irgendwie sitzt und dann einfach den ganzen Tag nichts trinkst. Das geht nicht.
So kurz vorm Abnippeln sterben und dann kannst du dich wieder vollstopfen. Ja.
Und die hat das ganz viele Jahre noch durchgezogen und die ist halt wirklich auch nicht mehr in Bayern, wird man sagen, die ist nicht mehr gut beieinander, ja. Die hat halt jetzt auch ein Alter, wo sie halt Wehwehchen hat und dann wollte die das dieses oder letztes Jahr auch nochmal durchziehen und wir haben alle gesagt, bitte tu's nicht, weil die wird halt immer todkrank, komischerweise, wenn sie das macht, ja. Ja. Und wundert sich dann immer. Nee, und an dem Fasten, an dem liegt das natürlich nicht, ne? Ganz klar nicht. Das macht sie ja schon ihr Leben lang und so weiter und so fort. Ich glaube, da tut man. Diese Extreme sind, glaube ich, für den Körper eh scheiße. Also, wenn du von einem Extrem oder ins andere und dann, jetzt mache ich eine Null-Diät oder jetzt mache ich nur noch eine Saft-Diät eine Woche lang und jetzt esse ich nur noch ein Obst irgendwie 23 Tage. Hast du so Erfahrungen mit Diäten gemacht? Weil ernährungstechnisch?
Ich hatte da als Teenager mal angefangen. Also ich war, als Kind habe ich viel Sport gemacht, ich habe viel getanzt, ich habe Eiskunstlauf gemacht und war halt viel draußen unterwegs, Fahrradfahren und draußen gespielt. Und dann als Teenager habe ich richtig zugenommen, weil ich weder getanzt habe noch irgendwie draußen gespielt habe, weil mich eingeigelt und rumgestrebt habe für die Schule. Und dann, ich habe asiatische Eltern und aus dieser Generation, die Boomer und die davor, diese stille Generation heißt es, die haben vor allem die asiatischen Eltern ihre Kinder richtig, wie soll ich sagen, kritisiert. Egal, ob sie jetzt dick waren oder dünn waren. Wenn man dick zugenommen hat, dann wurde das auch richtig auseinandergenommen, so, ja, hast wieder zu viel gegessen, bist wieder dick geworden, geht's dir zu gut, bist du faul, hast dich nicht bewegt, tausend Sachen wurden mir an den Kopf geworfen. Und wenn man dann abgenommen hat, so, hast abgenommen, geht's dir gut und siehst gut aus, und dann wurde das immer so ein bisschen gehypt, wenn man dünner war.
Das ist so schlecht, ne?
Und
das ist so krass eigentlich.
Ja. Und dann gibt's die anderen, die auf Familienfeiern dich dann sehen, so, Kind, du hast abgenommen, geht's dir nicht gut, hast du nicht genügend gegessen, geben dir deine Eltern nichts zu essen, hier ist, stopfen dich dann voll. Und dann bist du so als junger Mensch, weißt du nicht so, was ist jetzt gut? Warum werde ich jetzt kritisiert für das, wie ich aussehe? Und das ist wirklich so, das wurde immer von Generation zu Generation weitergetragen. Und ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt hier so breit trete, aber ich wollte diese Generationssache durchbrechen. Deswegen ist bei uns zu Hause, wird nicht über Diäten gesprochen, nicht vor dem Kind vor allem. Also wenn, dann wird es so besprochen, dass man seinem Körper was Gesundes und Gutes tun wird, weil Dein Körper ist dein Tempel, dein Zuhause. Du hast nur diesen einen Körper. Und ich wurde nicht so erzogen. Es war immer nur, wenn du dünn bist und wenn du abgenommen hast, dann bist du gut, du bist ein besserer Mensch, du wirst erfolgreicher sein, du bist mehr wert. Und deswegen habe ich als junger Mensch, als ich so zugenommen habe, als Teenager, habe ich dann auch so eine krasse Diät gemacht. Ich habe einen Heimtrainer gekauft, also so ein Fahrrad. Mhm. Ich habe da jeden Abend über eine Stunde gefahren, habe dann meine Hausaufgaben darauf gemacht. Ich habe nur noch die Hälfte gegessen und ich habe innerhalb von einem halben Jahr 20 Kilo abgenommen.
Alter.
Da war ich 16, 17.
Boah.
Ohne Hilfe. Ich habe nicht irgendwelche Tabletten genommen, ich habe nicht irgendwie vegetarisch gegessen, sondern ich habe wirklich weniger gegessen, fast nur doch die Hälfte und habe richtig viel Sport gemacht. Und dann habe ich neben dem Fahrradfahren habe ich dann noch Abs-Übungen, also Bauch trainiert. Ich hatte da auch ein Sixpack und ich bin da auch bauchfrei rumgelaufen als abends, wenn ich aus war. Und genau, das habe ich lange gehalten und dann hatte ich einen Blinddarmdurchbruch und war dann auch noch 2-3 Wochen im Krankenhaus. Dann hatte ich dann nochmal 10 Kilo abgenommen und ich sah dann auch gar nicht mehr gut aus. Ich sah nicht gut aus, aber alle haben es.
Irgendwann kippt das.
Ja, ich fand es nicht mehr schön, weil ich sah nicht gesund aus, aber alle haben es gefeiert. Und das fand ich richtig weird. Ich war unter 50 Kilo und ich so, das bin nicht ich. Und ich habe dann wirklich mehr gegessen oder richtig gut trainiert, als ich wieder durfte. Dann war ich wieder auf dem Level, wo ich gesagt habe, okay, ich sehe gesund aus, ich sehe gut aus. Ja, aber diese krassen Diäten, das war eine krasse Diät und dann das mit dem Krankenhaus war nochmal ungewollt. Eine krasse Gewichtsabnahme und dann nochmal mit um die 30, aber Ende 20 herum habe ich nochmal irgendwie krass 8 Kilo abgenommen, weil ich einfach so gut wie gar nichts mehr gegessen habe und nur geraucht habe.
Kate Moss Diät.
Ja.
So. Oh Gott, oh wei. So viele Sachen sind mir gerade durch den Kopf gegangen, gerade als du es gesagt hast, die Leute haben das gefeiert, als du so dünn warst. Das ist genau, ich habe ja vor ein paar Wochen erzählt, als ich diese Victoria Beckham-Dokumentation angesehen habe und diese Hungermodels da, diese Magermodels, ist wirklich der Gedanke, den ich hatte, ist, hey, ihr seid eine Magen-Darm-Grippe davon entfernt zu sterben. So, ihr überlebt das überhaupt nicht, wenn ihr mal wirklich, ich meine, jeder Person, und das ist vielleicht genau das, jede Person, die mal wirklich schlimm krank war, über einen längeren Zeitraum, Wochen, nicht Tage, ja, und vielleicht wenig Nahrung zu sich nehmen kann. Der Körper braucht genau diese paar Pölsterchen, die man dann, die ein gesunder Mensch haben sollte, meiner Meinung nach, ja. Ein gesunder Mensch hat nicht unter 50 Kilo, ja. Außer er ist 12.
Ja.
Ja. Das sind so die Themen, ne? Und das ist so lieber durchs Leben gerollt als durchs Leben geklappert, sage ich immer. Weil ich glaube, der Körper braucht einfach so ein bisschen was, wovon er zehren kann. Für den Notfall einfach auch. Und ich finde das auch nicht schön und ich finde es eigentlich hart, dass die Gesellschaft immer noch, und das haben wir nicht nur seit unserer Jugend, glaube ich, sondern das ist heute noch so, dass die Leute das feiern, wenn man einfach irgendwie 10, 15, 20, je nachdem, von welchem Gewicht man halt natürlich kommt auch, ne? Ich finde es immer ridiculous, ich meine, schau mich an, ich finde es immer ridiculous, wenn mir irgendjemand mit 65 Kilo sagt, ich muss 10 Kilo abnehmen. Da denke ich mir auch immer, du bist halt bekloppt. Weil das macht in meiner Welt gar keinen Sinn. Oder wenn mir jemand mit 60 Kilo sagt, oh, ich habe 2 Kilo zugenommen, ich muss das ganz schnell wegbekommen.
Ich ignoriere das. Ich kann da nicht.
Ja. Ich kann da nicht ernst bleiben. Ja.
Ja.
Ja, aber sehr spannend auch bei dir. Wie hast du dich damals von diesem nach dem Krankenhaus und so weiter, hast du dich da bewusst zurückernährt auf ein bestimmtes Kilobereich oder hast du einfach gegessen, worauf du Lust hast? Wie sehr kontrolliert hast du es danach noch? Weil das ist ja, Essen ist ja oft auch bei vielen ein Kontrollthema.
Also ich war nicht so krankhaft kontrolliert für mich und andere. Ich habe gegessen, was mir geschmeckt hat und da habe ich dann halt drauf geachtet, wenn ich satt war, habe ich halt aufgehört. Ich habe dann nicht mehr meinen Teller aufgegessen, wie es bei meinen Eltern dann halt immer so war. Und ich habe dann aufgehört und ich habe versucht, eine gute Mischung aus nicht gesundem Essen und wirklich gesundem Essen zu machen. Habe dann halt wirklich wieder nur gezielt Obst gegessen, wenn ich Gelüste hatte. Also wirklich bewusster. Mhm. Und habe nicht von heute auf morgen die 10 Kilo wieder drauf bekommen, sondern wirklich gemächlich, weil ich durfte ja auch lange keinen Sport machen und ich hatte dann Angst und war dann schon in meinen Kopf eingepflanzt, wenn ich mich jetzt wieder normal ernähre und keinen Sport machen kann, dann sehe ich aus wie vor meiner Radikaldiät und das wollte ich auf keinen Fall. Und ich fand es da schon so komisch und schlimm, dass meine Gedanken so viel Zeit daran verschwendet haben, über diese die 10 Kilo, Sport, Ernährung, wie sehe ich aus? Das war eigentlich da schon schrecklich. Und da war ich, 18, 19, 18, 19, genau. Also nicht gut.
Ich verstehe. Aber bei mir war es so, ich hatte immer ein gutes Gewicht. Ich hatte immer, ich war immer schon kräftig gebaut. Ne? Ich habe ja breite Schultern und so weiter. Also es war schon ab dem Moment, wo ich in die Pubertät eigentlich kam. Manche Leute oder Kids haben früher immer so, als ob ich mich so bewusst so aufplustere, so ein bisschen so. Aber es war halt eben nicht so, sondern ich war halt breit gebaut. Und ich war super oder sehr sportlich früher, auch mit meinen Jungs zusammen. Es gab ja keinen Tag, wo kein Sport gemacht wurde. Und was mir dann, wo ich dann das erste Mal in meinem Leben wirklich Gewicht zugelegt habe, also überdurchschnittlich Gewicht zugelegt habe, war eigentlich so der Moment in den Einstieg ins Arbeitsleben. Weil man plötzlich nicht mehr so viel Zeit für Sport hatte. Aber die Ernährung auf dem gleichen Level geblieben ist. Weil klar, wenn du die ganze Zeit nur draußen bist und Sport machst, von Beachvolleyball, von Tennis bis was weiß ich nicht was wir alles gespielt haben, da bist du die ganze Zeit in Bewegung, du brauchst deine Kalorienzufuhr, du brauchst deine Kohlenhydrate und so weiter, weil du verbrennst das ja auch entsprechend. Ja. Und dann kam halt dieser Downer durchs Arbeiten, weiß ich noch, wo halt dann nichts mehr so verbrannt wurde. Und dann hatte man plötzlich so 2, 3, 4, 5 Kilo zu viel. Und ich weiß und ich erinnere mich noch, sogar, so wie du das auch gesagt hast, es wurde kommentiert. So, wo du einfach so, oh, jetzt hast du aber zugenommen. Okay, du musst ein bisschen aufpassen mit dem Essen und so. Hier, willst du sicher noch ein Dessert? So, weißt du? So, willst du wirklich noch Nachschlag? Das war eine ganz lange Zeit so, bis sich halt irgendwann mal rausgestellt hat, dass halt so irgendwas passt auch nicht. Und das ist ja, habe ich ja zum Beispiel, bis jetzt ist das ja so. Ne? Ich habe ja, bin ja nicht normal von der Statur her. Das ist halt, hat halt jetzt auch jahrelang gedauert, bis man jetzt irgendwie so langsam mal auf den Weg kommt, so woran kann es denn liegen und so weiter. Weil ich glaube, die letzten 20 Jahre bei mir bestanden aus 20 Diäten. Ja? Das ist so ein Up and Down der Ernährungslandschaft schlussendlich gewesen. Und ich finde es dann immer interessant, wenn so schlanke Leute zum Beispiel viel mehr essen können als ich zum Beispiel. Also wenn ich schon am Explodieren bin, dann schieben sich andere noch 2 Stück Pizza irgendwie rein, gefühlt. Es ist halt mengenmäßig. Also ich habe immer das Gefühl, ich sehe aus, als ob ich mit 3 Pizza und 5 Döner am Tag reindrücke, obwohl das nicht so ist.
Ja, aber das ist doch die Perception dann von den Menschen, die so wie wir sind halt, weißt du, dass die, also die essen bestimmt 4 oder die essen bestimmt 2. Ja, genau, das ist aber nicht so.
Ja.
Viele Menschen haben eine versteckte Krankheit, von denen sie nichts wissen. Viele Menschen haben halt einfach eine andere, wie heißt das, Verdauung. Und dem muss man einfach auf den Grund gehen. Ich meine, mein Gewicht ist auch über dem, was ich haben sollte. Meine Beine sehen aber normal aus, meine Arme, aber ich habe halt einen größeren Bauch, auch weil ich schon ein Kind habe. Klar, könnte ich auch das wegtrainieren, gar kein Ding, aber ich arbeite Vollzeit, ich habe ein Projekt, ich habe ein Kind, ich bin Mama. Das geht halt nicht. Ich kann nicht, ich habe auch nur 24 Stunden wie alle anderen auch. Und da muss man halt ein bisschen mehr Verständnis haben und nicht einfach nur sagen, ja, du musst halt weniger essen, du musst halt mehr Sport treiben. So, ja, I know, ich bin fast 50, ich weiß das. Weißt du, ich finde es ganz schlimm, wenn Leute sich dann einmischen. Denke ich so, kümmere dich um deinen Scheiß bitte, Schätzelein. Ich kümmere mich um meinen Scheiß, lass mich in Ruhe, ich lass dich ja auch in Ruhe. Für mich ist wichtig, dass man stark und gesund ist, wie du vorhin gesagt hast, für schlechte Zeiten. Ich meine, mein Kind sieht für 9 aus, anders als andere Neunjährige. Wenn ich andere Neunjährige sehe, die sind sehr, sehr dünn oder sehr, sehr kindlich schmal, sage ich mal so, nicht dünn, und haben 5 Kleidergrößen weniger als meine Tochter. Und ich hätte aber Angst, wenn die jetzt eine Woche lang 40 Fieber hätten und die nichts essen, hätte ich richtig Angst. Wenn meine Tochter 2 Tage nicht isst, ich wäre immer noch entspannt, weil ich weiß, sie wird überleben. Und mein Kind hat keine Unverträglichkeiten. Sie verträgt Penicillin, sie verträgt Antibiotika. Das haben wir alle schon mal durchgemacht. Und das nimmt für mich immer so eine Sorge weniger, weil ich weiß, sie ist eigentlich kerngesund. Und das sage ich ja auch immer, es ist wichtig, stark zu sein und gesund zu sein. Nicht dünn, weil dieses Thema kommt bei diesen Neunjährigen auch schon immer wieder, auch in der Schule. Dünn ist nicht wichtig. Zu viel essen ist nicht gut. Gesund essen ist wichtig, die richtigen Sachen sind wichtig und jeden Tag bewegen. Bewegen, bewegen, bewegen. Es ist nicht nur so, damit du nicht auseinander gehst wie ein Pfannkuchen, sondern dass dein Körper sich einfach, weil bewegen ist, liegt in der Natur des Lebewesens, sich zu bewegen. Ich meine, auch Pflanzen bewegen sich. Und das ist halt so, man muss sich bewegen, damit der Körper einfach richtig funktioniert. Weil wenn du dich nicht bewegst, sehen wir ja an Menschen, die den ganzen Tag im Büro sitzen, die haben dann halt irgendwann eine Bandscheibe, weil sie einfach nur dumm rumsitzen. Ja. Zum Beispiel.
Ich glaube, das wird einfach immer wichtiger. Gerade, aber dieses Judgmental, also dieses, dass man andere verurteilt oder beurteilt oder bewertet auch, ja. Das
bewertet.
Ist so, ich meine, ich kenne es aus dem bekannten Familienkreis, habe ich auch jemanden mit solchen Themen oder auch eine Person, die sich sehr, sehr, sehr auch mit diesem ganzen Ernährungsthema grundsätzlich schon beschäftigt hat, weil man vielleicht auch selbst ein Issue hat, also ein Thema. Ich werde das nie vergessen, dass ich auch mal zum Arzt gekommen bin und da ging es mir halt schlecht, oder mir ging es nicht gut. Und das war auch so eine Magen-Darm-Geschichte, glaube ich. Und der meinte dann wirklich, also es waren so 2 Sätze und dann bin ich auch nicht mehr zu dem Arzt gegangen. Ich glaube, der erste Satz war, das schadet Ihnen ja nicht, wenn Sie mal weniger essen. Und das ist ja grundsätzlich ein Thema anscheinend. Und dann habe ich auch zu dem gesagt, dann helfen Sie mir. Und dann meinte der so, ja, essen Sie halt weniger. Weißt du, hey, was bist du für ein Arzt? Du bist ein Arschloch. Das ist einfach so. Einfach kein guter Arzt. Und ich war dann auch sehr dankbar, dass ich jetzt auch Anfang diesen Jahres jemanden gefunden habe, der sich da ein bisschen intensiver mit auseinandersetzt, ja, gewisse Medikamente mal richtig eingestellt hat, was jahrelang nicht passiert ist, wo du dann auch denkst, hey, bei was für einem Fuscher war ich die letzten Jahre, weißt du? Das sind halt auch so Themen, wenn du da niemanden hast, der dir hilft oder wenn du gewisse Themen erstmal selbst herausfinden musst, gerade was Ernährung betrifft, ja, Stichwort Insulinresistenz und so weiter, hey, liest sich da mal in das Thema ein, da brauchst du ein Studium für, ja. Gibt's ganz viele Themen. Und das finde ich halt einfach so krass, weil dass das immer noch so ein Thema ist, wie jemand aussieht, optisch, ob jemand dünn, klein, groß, dick. Und dann können wir genauso gut bei Hautfarben weitermachen. Dass solche Sachen immer noch Themen sind, obwohl man nicht in der Haut steckt und das halt automatisch, wenn jemand dick ist, dann ist der, hat der keine Kontrolle, dann ist der automatisch zu. Nein, vielleicht ist der auch einfach krank, ja. Oder genau umgekehrt auch, wenn jemand zu dünn ist, dann hat die oder er nicht gleich Bulimie. Ja, sondern vielleicht oder ist es halt einfach irgendwas anderes. Ja, genau. Mhm. Und das ist genau das. Ich glaube, das sind so Themen, wo wir uns gesellschaftlich ein bisschen von verabschieden sollten. Dieses Bewerten, Bewerten, Bewerten. Ich finde es erschreckend, so wie du jetzt gerade sagst, dass das bei 9-Jährigen in der Schule schon passiert. Das ist doch verrückt. Klar. Woher kommt das denn, frage ich mich. Und das ist halt, sind wir halt wieder bei diesem ganzen Social-Media-Thema, im Werbethema und so weiter und so fort. Ne? Dann werden dann irgendwelche Magermodels wieder gehypt, obwohl es eigentlich nicht gut ist und so weiter und so fort. Ich glaube, so wie du es gesagt hast, ist einfach wichtig. Man muss stark sein, man muss sich gut ernähren. Eine ausgewogene, gesunde Ernährung, und das ist halt auch das, ne? Nur Fertigprodukte ist sicher keine ausgewogene Ernährung, nur weil da mal ein Stück Paprika irgendwo drauf ist. Ja, also frisch kochen, damit du weißt, was drin ist, Gemüse etc. Und wenn ich eins gelernt habe, frisch und gesund kochen heißt nicht, dass es teurer ist. Das bei bestimmten Sachen, okay, gehe ich mit, ja, wenn du irgendwie noch 100 Sachen ergänzen musst. Ich habe 2 Jahre, fast 3 Jahre war ich vegan, ja. Habe fast ausschließlich frisch gekocht und selber gekocht. Und das hat mich nicht zwangsläufig mehr Geld gekostet als eine nicht vegane Ernährung. Und das hat mir auch mal gut getan, weil ich einfach festgestellt habe, es gibt so viele leckere Produkte, mit denen ich vorher nie Kontakt hatte. Und dafür fand ich es jetzt im Nachhinein gut, weil so viele vegane Sachen oder vegane Rezepte haben einfach so Einzug in meinen Alltag erhalten, ne? Weil ich es einfach lecker finde. Ja, ich habe eine ganze Zeit lang noch eine bestimmte vegane Butter zum Beispiel gegessen. Habe ich jetzt mittlerweile auch abgeschafft. Oder bei einer bestimmten Milchsorte zum Beispiel. Also, was jetzt nicht Milch ist, ne? Einfach dieses Durchprobieren. Ich fand es mal wieder geil, so dem Körper auch neuen Input zu geben, neue Produkte zu benutzen und so weiter. Es war anstrengend. Ich will es nicht leugnen. Wenn du von 0 auf 100 vegan, ich habe mit einer 2-Wochen-Challenge angefangen, aus 2 Wochen sind 3 Jahre geworden fast.
Krass.
Weil ich es cool fand. Ja.
Wow.
Da, ich glaube, da kannten wir es aber schon.
Ja, aber ich habe das auch mitgekriegt und habe nur Kopf geschüttelt. Nicht, weil ich das kacke finde, sondern weil ich denke dann immer so, wie wäre ich in der Situation? So, nee, das ist nichts für mich. Deswegen habe ich so Kopf geschüttelt, weil das Schlimme ist ja, es gibt Veganer und es gibt Veganer. Es gibt Veganer, die wollen dich dann immer bekehren. Dann denke ich so, nein, lass dein Essen ist dein Yum und lass mein Essen mein Yum sein. Weißt du? Lass mich in Ruhe, ich lass dich in Ruhe. Ich zwing dich ja auch nicht und sag, guck mal hier, dieses Medium Rare Steak ist so lecker. Das musst du probieren. Das ist viel gesünder, weil bla bla bla. Lass mich in Ruhe, ich lass dich in Ruhe. Und wenn jemand vegan ist, fein. Ist vegan. I'm happy for you. Congratulations. Aber ja,
man muss es auch nicht jeder Person auf die Nase binden, ne? Das ist genau das. Also ein Veganer wird dir sagen, dass er ein Veganer ist. So, das ist auch schon immer so gewesen, irgendwie.
So, ich sag doch auch nicht so, ich bin Fleischfresser. Es interessiert mich nicht.
Ja.
Es sollte dich auch nicht interessieren.
Ich meine, klar, wenn ich zum Essen eingeladen, das war halt die schwierige Zeit, war halt wirklich, wenn ich irgendwo zum Essen eingeladen war. Dann war es tatsächlich so, ich habe mein Zeug in der Regel selber mitgebracht. Wenn die Leute das wussten, ne? Oder wenn es irgendwie hieß und jemand wusste das nicht, klar sagst du es dann so, aber hey, ich bin voll vegan. Also, du kannst mich nicht einfach zum Essen einladen und mir eben ein Rinderfilet machen. Also.
Wie soll man es denn handhaben? Wenn jetzt 3 Leute von 10 Veganer sind und dann geht man aus. Geht man zu einem veganen Restaurant wegen diesen 3 Leuten? Oder geht man zu einem normalen Restaurant und die 3 Leute müssen sich anpassen? Wie macht man das da?
Es ist wirklich sehr schwierig. Also, und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn du wirklich so hardcore vegan bist, dann kannst du eigentlich gar nicht mehr in ein normales Restaurant oder selten kannst du in ein normales Restaurant gehen. Also es gibt dann so, in den Restaurants, wo ich in der Zeit war, das waren dann immer die gleichen Essen. Das war irgendwie Spaghetti mit Tomatensauce, Salat, Pommes. Also zu einem Griechen kannst du als Veganer nicht gehen. Geht nicht. Geht einfach nicht.
Der griechische Salat.
Bei einem
Salat.
Griechen kannst du wirklich Salat, da ist Schafskäse drin.
Kannst du sagen ohne.
Also du kannst Salat essen beim Griechen und Pommes. That's it. Bei einem Italiener, wenn das keine Eiernudeln sind, dann hast du noch Glück. Dann findest du eine Soße, wo geht. Wie gesagt, Tomatensauce, irgendwas mit Zwiebeln, was auch immer. Irgendwas mit Gemüseragout, Gemüselasagne. Aber wenn da Bechamel drin ist, hast du schon wieder verloren. Also es ist schon
lecker.
Ja, natürlich. Das ist ja genau das. Ich glaube, da muss man sich dann anpassen. Und ich habe dann auch irgendwann zu den Leuten gesagt, wenn ich zum Essen irgendwie oder zum Grillen oder so eingeladen wurde, dann habe ich gesagt, ich bringe mein Zeug selber mit. So. Ich habe nie von irgendeiner Person erwartet, für mich irgendwie große Rücksicht zu nehmen. Ich habe mich gefreut, wenn es jemand getan hat. Klar, freust du dich da. Aber ich habe es nicht als, wie sagt man,
Pflicht?
Ja, nicht Pflicht, sondern als so ein Grundverständnis, als Voraussetzung. Ja, das habe ich nie so empfunden. Es war aber eine interessante Phase, muss ich sagen. Also mir hat das gefühlt auch gut getan, einfach mal so ein Reset zu drücken irgendwie, so ein bisschen, was die Ernährung betrifft. Jetzt muss man aber dafür sagen, muss man auch sagen, wer mich kennt und wer bei mir regelmäßig isst und bei mir isst, ja, das ist schon jahrelang so. Bei mir gibt es wahnsinnig wenig Fleisch zum Beispiel. Also ich ernähre mich, ich würde jetzt sagen, fast vegetarisch zu Hause. Schon lange, weil ich kaufe mir selten Fleisch. Es gibt mal irgendwie Hackfleisch oder so. Es ist selten, dass ich mir ein Steak hole. Eher im Sommer halt dann irgendwie zum Grillen vielleicht wieder. Aber so grundsätzlich ist meine Ernährung gefühlt vegetarisch.
Okay.
Also immer wieder, wenn ich drüber nachdenke, ich kaufe mir selten, im Supermarkt kaufe ich sowieso kein Fleisch. Da bin ich mittlerweile so, also Fleisch kaufe ich nur beim Metzger.
Mhm.
In der Regel. Wie ist das bei euch mit Fleisch?
Wir essen viel Fleisch.
Ja.
Sandwiches. Einmal in der Woche gibt es auch ein Steak. Es gibt Hähnchenfilet mit Pasta oder Reis. Wenn wir fleischlos essen, dann ist es so, heute mal vegetarisch.
Ach so, ist dann schon ein Highlight sozusagen.
Ja, weil wir essen ja auch Fisch und so, also es ist gemischt.
Ja. Ausgewogen.
Ausgewogen, ja, weil ich finde, Fisch ist auf jeden Fall wichtig.
Ja.
Ich finde auch Steak ist wichtig. Ich bin auch so stolz, dass meine Tochter so gerne so ein richtig gutes, medium gebratenes Steak feiert. Also die mag das. Sie isst ja auch gerne. Wer sie kennt, weiß ja. Das
mag ja, aber sie. Das macht auch so Spaß. Also das ist ja genau das, wenn Kinder irgendwie alles essen und ich finde das super. Es macht einfach Spaß, dann auch zuzuschauen, ja. Oder wenn Kinder schon bestimmte Sachen kennen und so weiter. Das ist einfach, ich weiß ja noch, wie sie mir hier ihre Carbonara irgendwie gefeiert hat und so weiter. Und die war auch wirklich gut, muss man einfach sagen. Ne?
Das wirst du nie vergessen, gell?
Ja. Nee, werde ich nicht vergessen. Also es war für mich so ein Highlight. So, alles klar, gut. Die Kleine weiß, was sie will. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier an der Stelle auch schon mal so einen kleinen Wrap-up. Wir haben ja gesagt, es wird so ein bisschen eine Miniserie. Die nächsten Folgen auch nochmal drüber sprechen, über ein paar andere Themen, was mit Essen zu tun haben. Ich glaube, jetzt wissen wir mal so, wo wir herkommen, was wir schon alles gemacht haben und wer Fragen zu unseren Diäten hat und so weiter, soll sie uns einfach stellen, info@hofklatsch.com oder einfach per Instagram. Wir beantworten das dann. Erzählt uns von euren crazy Diäten. Ist irgendjemand, keine Ahnung, Frutarier und isst nur Obst? Gibt's ja auch noch.
Oh, ja, wow. Hallo, Sodbrennen. Das ist so viel Säure im Magen. Ugh.
Und was war das für eine Diät, die Steve Jobs gemacht hat? Ich glaube, der war Frutarier. Oder hat der nur alles gegessen, was vom Baum runtergefallen ist? I don't know. Es war zu wenig, meiner Meinung nach. Es gibt ja auch extreme Ernährungsformen.
Ja, erzählt mal oder stellt uns Fragen zu den Sachen, die wir schon besprochen haben oder was euch interessieren würde, weil dann können wir das ein bisschen aufarbeiten. Aufreger der Woche.
Zeit zum Aufregen.
Ja, Zeit zum Aufregen. Ich sag nur, der Bus fährt nicht weiter. Jetzt denkt jeder so, oh nee, nicht schon wieder Öffis, bla, wieder irgend so ein Thema mit Warten und nicht warten und nicht weiterkommen.
Die beiden wieder, buh.
Ja, Verspätung. Nee, aber diesmal ist wirklich anders. Es war ein hektischer Tag diese Woche, da war Arbeit, der ganze Morgen war hektisch, Arbeit, Kind abholen, Kind zu Dings, Kampfsportart hinbringen und dann schnell nach Hause, weil ich abends noch eine Verabredung hatte mit meinem Bestie und es war alles ziemlich eng getaktet und ich hatte dann auch noch gesagt, komm, wir nehmen den Bus und steigen dann um in die U-Bahn, dann geht's schneller, anstatt dass wir auf den Bus lange warten und nicht mehr umsteigen auf U-Bahn. Haben wir das dann gemacht, mitten im Englischen Garten, hält er an der Haltestelle und dann springt der Bus nicht mehr an. Und es war dann schon 6:30 abends und stockfinster im Englischen Garten. Ich laufe da nicht mit einem Kind durch den Englischen Garten, um nach Schwabing zu kommen. Und wir saßen ganz vorne, die Kleine war beschäftigt mit meinem Handy und Instagram. Ich war noch relativ entspannt, weil ich gedacht habe, okay, alles, was jetzt verspätet hat, in meinem privaten Leben ist nicht so schlimm, weil mein Bestie versteht das. Ist halt auch, deswegen ist sie auch mein Bestie. Aber keine 20 Sekunden später kommt Karen Nummer 1 von hinten angeschossen.
Ganz kurz, wir müssen, glaube ich, für die meisten Leute erklären, was ist eine Karen? Ich gehe davon aus, viele Leute wissen das nicht. Ich benutze das Wort auch immer öfter.
Mhm. Eine Karen ist, das stammt aus dem Amerikanischen. Karen ist halt so eine random Name im Englischen. Das kann im Deutschen, ist das eine Daniela zum Beispiel. Nichts gegen die Danielas da draußen. Eine Karen ist meistens eine weiße Frau, ist leider so. Ist eine weiße Frau, die sich über alles aufregt, die Korinthen kackt, die sofort die Polizei ruft, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, sich über dich beschwert und sich dich beschuldigt wegen irgendwas, was eventuell auch nicht stimmt, dich anzeigen will, dich verklagen will, die einfach nur was Schlechtes tun möchte, weil sie sich ungerecht behandelt fühlt. Mhm. So, das ist eine Karen. Keine 20 Sekunden später kommt von hinten eine Karen angeschossen und der Busfahrer war eh schon ein bisschen ins Schwitzen gekommen, weil Elektrobus ist nicht mehr angesprungen und dann kam schon der andere Bus entgegen und hat dann schon geholfen, ist ausgestiegen und hat geholfen. Die waren zu zweit vorne schon am Anspringen, bla. Sie kommt dann von vorne am Wursteln. Sie von hinten, Entschuldigung, kann ich aussteigen? Und der Fahrer so, nein, bleiben Sie bitte drin, bleiben Sie bitte im Bus. Weil es ist dunkel und wenn irgendwas passiert, ist der Busfahrer ja auch schuld. Ne? Und dann stand sie da, guckt mich an und dann kommt Karen Nummer 2, 5 Sekunden später, am Telefon nach vorne und sagt zu Karen Nummer 1, konnten Sie schon herausfinden, was da jetzt nicht, warum wir nicht weiterfahren? Und ich da guck die beiden an und ich denke nur so, das ist nicht euer fucking Ernst. Ihr seht doch, dass gerade 2 Busfahrer verzweifelt versuchen, diesen Bus zum Laufen zu bringen. Hm. Und ihr seid schon so hysterisch und panisch und Karen-mäßig unterwegs und Hauptsache ihr. Der Bus war voll. Aber die Karens hatten sich nur sich auf Prio 1. Und der Busfahrer so, bitte bleiben Sie sitzen, bitte bleiben Sie drin. Und dann hat Karen Nummer 2 war am Telefon so und hat sich dann lauthals beschwert. So, diese Woche war ich mit dem Auto unterwegs in München statt nur im Stau. Und dann bin ich einmal mit der U-Bahn gefahren, hat auch nicht funktioniert, weil dann sind die ausgefallen und Verspätung und bla. Und jetzt stehe ich hier im Bus und der Busfahrer fährt einfach nicht weiter. Da denke ich so, das stimmt doch alles nicht. Der Busfahrer will doch weiterfahren. Es funktioniert
als
halt nicht.
Als ob der kein Interesse hätte. Nee, der macht jetzt hier, der gönnt euch jetzt allen mal eine Auszeit.
Der, steht draußen und raucht. Blöde Kuh. Ja. Ich habe beide angeschaut, ich habe den Kopf geschüttelt, habe nur gedacht, jetzt, wenn ihr Bock habt, euch mit mir anzulegen, ich bin ready. Ich ziehe meine Ohrringe auch gleich aus, wenn ihr wollt. Ich stehe auch schon auf. Ich gebe meiner Tochter alles, sie soll auf alles aufpassen. Ich habe kein Problem damit. Und dann guckt Karen Nummer 1 mich an und ich habe nur gesagt, steigen Sie doch aus, wenn Sie unbedingt raus wollen. Und dann Karen Nummer 2 hat sich wieder hingesetzt und so, ich fasse es nicht, die hat meinen ganzen Bus gehört. Und die Kleine auch schon so, boah, was regen die sich so auf? Ich so, Kleines, ich weiß es nicht. Das sind Karens, die verstehen nicht, warum die Welt sich nicht um sie dreht. Das ist leider so in deren Welt. Ja. Das war mein Aufreger der Woche.
Wie ist es ausgegangen? Haben die den Bus dann zum Laufen bekommen? Mussten alle aussteigen? Was war dann
Nein.
das Ende vom Lied?
Wir sind alle ausgestiegen. Dann kam ein Bus, der sowieso auch auf der Strecke gefahren ist. Ja. Und wir sind da mit eingestiegen und dann sind wir weitergekommen. Weil ich habe auch gesagt, ich kann hier nicht im Dunkeln mit dir rumlaufen im Englischen Garten. Ich sehe nichts.
Ja, manchmal ist das einfach so. Und so technische Sachen, da steckt man nicht drin. Ja, passiert. Mhm.
Ja.
Aber da sind wir auch wieder beim Thema Geduld. Ne? Es ist ja für die meisten eine Tugend anscheinend. Und dieses ganze Karen-Thema, ich nehme das immer bewusster wahr im Alltag auch. Es gibt einfach so viele wirklich Leute, die nicht mehr ganz normal ticken, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, ja.
Und so. Nur dieses Ich. Mhm. Habt da auch noch eine Geschichte, können wir dann nächste Woche irgendwie mal drauf eingehen. Verrückt. Mhm. Einfach verrückt. Danke fürs Teilen. Ja, war schön.
Gerne, gerne.
Mal wieder aus dem öffentlichen Straßenverkehr. Hat mich sehr gefreut. Machen wir weiter. Hollywood, Hof und Häppchen. So, da sind wir wieder bei HH und H. Hollywood, Hof und Häppchen. Mhm. Ach, was gibt's nicht Schönes. Aber ich glaube, manche Sachen, die ich jetzt hier habe, durch unsere Halloween-Folge und so weiter, was wir jetzt hatten, hat sich so ein bisschen was verschoben. Aber es gibt was, worüber ich auf jeden Fall mit dir sprechen wollte. Und zwar ist das ja, dass zum Beispiel, dass Demi Moore von Glamour als Woman of the Year schlussendlich gekürt wurde. Du hast es vielleicht mitbekommen.
Ja.
Und das finde ich einfach so toll, dieses Statement, dass man mit Ü60 als Frau, vor allem auch noch in Hollywood, einfach nochmal so einen zweiten Frühling haben kann, nochmal so durchstarten kann. Und ich finde das so ein schönes Signal an alle Menschen da draußen, dass das Leben mit Ü60 nicht vorbei ist. Und vielleicht auch der Glam und der Ruhm und die Anerkennungen, sondern dass es vielleicht einfach nochmal ein Neuanfang sein kann, um sich neu zu definieren, was die Frau aktuell tut. Und das ist fantastisch, finde ich.
Und da kann ich in dem Zusammenhang nur ihre Biografie empfehlen. Die habe ich vor Jahren mal als Hörbuch gehört. Sehr bewegend. Und dann versteht man auch, woher sie kommt und warum sie so ist, wie sie ist.
Ja, ich glaube, sie hat sich ja damals auch irgendwie bewusst eine Auszeit genommen, um für ihre Kinder da zu sein, was ich sehr glücklich finde. Ja, gibt es halt andere, die diese Möglichkeiten haben und ihre Kinder werden halt von, oder die Kinder werden dann von Nannies und so weiter aufgezogen. Was eigentlich auch nicht irgendwie Sinn der Sache ist, Kinder zu bekommen, finde ich.
Nee.
Wenn die Nannies besser Bescheid wissen, gibt es ja auch so ein paar Stories, die man schon mal von anderen Promi-Kindern und so weiter gehört hat, was ich dann schon sehr erschreckend finde.
Ja.
Und deswegen, ich glaube, dass man halt wirklich auch so, jetzt muss man auch sagen, nicht nur diese Auszeit, sondern sie hatte dann auch wirklich, ich meine, die hatte früher in wirklich krassen Filmen auch mitgespielt und war in mega guten Produktionen mit dabei. Und dann sind halt die guten Sachen halt ausgeblieben. Also es war so dieser klassische Karriereknick, kann man so sagen. Und jetzt mit The Substance einfach dieses riesen Comeback und so weiter. Ja. Ich bin auf die nächsten Sachen wirklich sehr gespannt, auf ihre nächsten Rollen, weil ich liebe die ja. Also ich muss, ich bin ja Fan, seitdem ich diese Frau kenne, finde ich die sehr faszinierend, war als Kind schon verliebt, als sie in Ghost Nachricht von Sam mitgespielt hat und diese Szene, wo diese Träne ihr einfach von den Augen tropft, sie läuft nicht runter, sie tropft, als ob sie das beeinflussen könnte, aber seitdem ist die Frau mir irgendwie ins Gesicht eingebrannt, ins Gesicht eingebrannt, in Kopf.
Sie ist in meinem Gesicht.
Sie ist in mein Gesicht eingebrannt. Wie komme ich noch so Quark? Sie ist mir im Kopf eingebrannt irgendwie. Und abgesehen davon, dass die toll aussieht für ihr Alter. Gut gemacht, sagen wir es mal so.
Ja, mit Nachhilfe sieht sie schon tipptopp aus. Ja, ja. Nee, ist ja auch fein, du. Wenn man die Biografie, wie gesagt, von ihr gesehen, gehört, gelesen hat, dann versteht man auch, warum sie so aussieht, wie sie aussieht.
Ja, ich sehe es genauso. Ich glaube, die macht da jetzt nochmal, das wird nochmal groß, glaube ich. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht kriegt sie doch noch einen Oscar. Ich würde sie auf jeden Fall gönnen.
Ja.
So, und dann kommen wir zu jemandem, der auch so eine Hollywood-Urlegende, und zwar ist es Dick Van Dyke. Also ich glaube, der Name sagt vielen was. Ich will jetzt gar nicht allen Leuten sagen, aber Dick Van Dyke wird 100 im Dezember, also nächsten Monat, krass. Ich glaube am 13. Dezember wird er 100 Jahre alt. Ich finde es so witzig, weil er das Einzige, was ihm eigentlich wichtig ist, dass er vorher nicht abnippelt. So, O-Ton, Zitat, er selbst. So, das ist halt lächerlich, wäre so im Prinzip jetzt vorher noch den Löffel abzugeben, das wäre schon scheiße, sagt er. Ich denke halt, das ist halt schon krass, ne, wenn du gerade in der Zeit in Hollywood groß warst, wie viele Leute der zu Grabe getragen hat.
Ja.
Also, welche Namen da alles dabei waren, ist ja unaufzählbar. Muss man eine eigene Show wahrscheinlich draus machen. War Dick Van Dyke, als, und das würde mich jetzt so ein bisschen interessieren, als ihr in den Staaten wart, war das jemand, den man da im TV etc. viel oft gesehen hat?
Ja. Also, Dick Van Dyke kenne ich, weil er hat auch Kinderfilme gemacht früher. Das war Mary Poppins. Das habe ich, glaube ich, gefühlt 127 Mal gesehen. Und ich weiß nicht, ob das hier in Deutschland so bekannt war, Chitty Chitty Bang Bang.
Das
war auch
nichts.
So ein Musical-Film. Ah, und das hab ich auch rauf und runter gehört. Das war so cool. Also das ist so, das ist schon Kult für mich, weil ich habe Musicals geliebt, weil Tanz und Musik und Gesang. Und der war da halt groß drin. Und der war sah immer so ein sympathischer Typ.
Auf jeden Fall krass. Ich finde es halt einfach so ein Urgestein irgendwie. Ich finde es so lustig, wie er einfach so grundsätzlich diesen Umgang mit älter werden und so weiter. Und der ist ja dann auch Fitness im Fitnessbereich, also aktiv. Der hat ja auch alles gemacht irgendwie. So ein Tausendsasser einfach. Das finde ich ganz cool. Und da sieht man einfach, ganz Alter cool. ist auch nur das, ist nur eine Nummer für die meisten, ne? Ob das jetzt Demi Moore, ob das Dick Van Dyke ist und so weiter. Wenn man will, man kann. Ja. Ich glaube, das ist ja. so.
Definitiv.
Vom Stepptanzen zur Streaming-Legende, ich glaube, das trifft es bei Dick Van Dyke ganz gut. So Mary Poppins hat der, glaube ich, in den 60ern gemacht. Es ist ja völlig crazy.
Ja.
Hat viele Preise gewonnen, Grammys, Emmys, Tony ist, glaube ich, auch mit dabei gewesen. Also mega krass.
Ja, der war schon cool oder ist cool.
Ist noch.
Ja.
Was nicht mehr ist, und das freut dich sicher sehr, Tom
und
Cruise
Mission Impossible.
Und Anna de Albers ja, haben sich getrennt. Anna de Albers ist wieder frei.
Gott sei Dank für sie. Congratulations. Du könntest jeden Mann haben, Liebes. Wirklich. Brauchst nicht diesen.
Vielleicht hat sie das auch
Wannabe.
Verstanden.
Gott sei Dank, meine Güte. Jeder macht mal Fehler.
Ja. Gerade bei der Partnerwahl.
Ja,
das gehört
jeder
mit dazu. Man muss daraus lernen.
Ja, richtig.
Bin gespannt, wen beide als nächstes präsentieren. Bin ich sehr gespannt. Aber das war ja hier ein Quickie, ein Hollywood-Quickie auch, oder? Das war ja nur ein paar Monatsding.
Ja, das war nur so ein bisschen Fun haben wahrscheinlich, bis sie gemerkt hat, der ist nicht so fun.
Ja, oder das ist einfach auch wieder nur Promo gewesen.
Ja.
Who knows? In Hollywood weiß man das, glaube ich, nie so richtig. Da kann alles sein. Aber das noch als kleine News am Rande. Ich glaube, es ist relativ undramatisch zu Ende gegangen. Also, die waren ja auch nicht verheiratet, von daher kein Rosenkrieg zu erwarten.
Das ist so völlig uninteressant für mich, weil ich finde Tom Cruise nicht so spannend, aber ich finde good for her.
Good for her. Gut für uns. Ja. Aber da sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema. Beats and Binge. Ja, ich bin jetzt sehr gespannt, wie du den Bogen spannen willst, weil ich weiß, was du als Filmempfehlung hast, wie du den Bogen jetzt entspannen willst, nachdem du die Person gerade so gebasht hast.
Ja, meine Empfehlung ist Top Gun Mavericks, weil ich habe ja so eine leichte Objektophilie, ne? Ich mag so Maschinen.
Darüber haben wir noch nicht gesprochen.
Siehst du mal.
Oh, ich bin gespannt. Ich werde mich einlegen.
Ich mag Maschinen, ich mag Autos, ich mag so Metall und so. Also es ist nicht so, dass ich da auch dadurch sexuell erregt bin oder so, aber ich find es faszinierend, wie Transformers zum Beispiel. Ich habe den Film gefeiert. Ich so, oh, toll. Und so. Düsenjäger und sowas finde ich super.
Was?
Ich finde das mega.
Ich kannte das Wort bis jetzt gar nicht.
Ja, siehst du mal. Das muss doch ein Wort dafür geben, für Vorlieben für so Geräte, Maschinen, Sachen, die so aus Metall sind und so. Also das ist Objektophilie. Witzig. Und Top Gun Maverick, ich könnte diese Szene, wo Tom Cruise in diesem Dings fliegt, ich so, boah, das könnte ich 100 Mal anschauen. Ich finde die Sounds super. Ich finde diesen Nervenkitzel super. Ich finde es so spannend. Mag ich. Und deswegen möchte ich jetzt unbedingt F1 anschauen mit Brad Pitt. Endlich, endlich, endlich. Weil das ist wieder auch so ein Film für mich. So Geschwindigkeit.
Das machen wir. Ja, auf den bin ich jetzt gespannt. Der kommt jetzt im November noch oder im Dezember? Ich weiß schon.
Dezember.
Ja, dann gucken wir uns den an. Ich bin auch sehr gespannt. Aber ich finde dieses Objektophilie ein sehr interessantes Thema, muss ich mal drüber nachdenken, muss ich ein bisschen recherchieren, ob ich das vielleicht auch habe.
Bestimmt.
Also für mich ist es jetzt
bestimmt
ein neues Wort. Ja, das kann schon gut sein. Sehr spannend.
Ja.
Auf jeden Fall noch drüber sprechen.
Und in Top Gun Maverick spielen ja auch noch andere gut aussehende junge Männer mit und ich so, das ist so mein Film. Und wenn ich zum Beispiel ein Soundsystem probieren müsste, weil ich eins kaufen sollte oder Kopfhörer oder einen Fernseher, dann würde ich diese Szene, wo er diese Simulation fliegt oder halt tatsächlich fliegt, würde ich damit anschauen und checken, ob der Sound und die Bildqualität stimmt, so wie das sein sollte.
War technisch ein krasser Film, muss man sagen.
Ja,
richtig gut, hat mega. Auch Spaß gemacht. Ich hatte mir das in einem Double Feature reingezogen, privat aber leider nur. Ich habe ihn leider nicht im Kino gesehen, das hat zeitlich irgendwie ist sich nicht ausgegangen. Es war dann eben, wie gesagt, privat. Ich fand es eine gute Ergänzung zum ersten Teil. Muss man schon, die Weiterentwicklung war okay für mich von der Story auch. Am Schluss ist es ein Tom Cruise Film. Das muss man halt jetzt einfach sagen. Es ist ein Tom Cruise Film. Er sieht halt irgendwie nur 5 Jahre älter aus, als wie im ersten Teil, der 20 Jahre alt ist. Im Gegensatz zu Val Kilmer, der nicht mehr ganz so frisch aussah im zweiten Teil. Aber gut. Ich erinnere mich sehr gerne an diese Beachvolleyball-Szene zurück. Fleisch und Metall. Was will man mehr?
Ja, also Objekte halt. Also ich habe jetzt mal nachgeschaut. Hier wird es schon ein bisschen krasser wieder beschrieben. Aber als ich das vor 15 Jahren recherchiert habe, war das schon das Nächste, was in diesem Zusammenhang beschrieben wurde. Also ich mag halt Flugzeuge, ich mag LKWs. Also wirklich schöne, große Objekte.
Hab's verstanden. Wir werden auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Ich bin gespannt. Ich werde mir das danach alles jetzt raus recherchieren, sozusagen.
Okay.
Bei mir kommt es aus einer ganz anderen Ecke. Ich habe auf Netflix die Doku über Eddie Murphy geguckt. Die heißt Being Eddie. Und es ist eine Dokumentation über Eddie Murphy. Und ich fand das ja total interessant, weil der hat ja irgendwie gar keine Skandale gehabt. Und das hat mich schockiert. Weder Drogen- und Alkoholexzesse noch irgendwelche Verhaftungen. Und das war mir dann schon fast wieder zu happy, deppy life irgendwie. Also ich habe so ein bisschen das Drama vermisst. Und ich fand es aber dann im Nachhinein schön, weil das war so eine Doku, wo du einfach gut drauf kommst.
Okay.
Im Gegensatz zu irgendwelchen Serienkillern und so weiter, wo man sich dann irgendwie Gedanken macht, so wie die Abgründe der Menschheit und so weiter. Ja, genau. Ja, wo du dann denkst, so, puh, muss ich jetzt meinen Dealer anrufen, nachdem ich das geguckt habe? Was mache ich als Nächstes? Sollte ich doch Alkoholiker werden? Also, die Haftbefehl-Doku war krass. Ich habe sie mir reingezogen, nachdem du es empfohlen hast. Dann dachte ich mir, okay, gruselig. Ja, also gerade auch die letzten Szenen, wo ich mir dachte, alter Verwalter, du hast wirklich mit inneren Dämonen zu kämpfen, mein lieber Freund. Also, naja, Being Eddie war echt so eine Feel-Good-Doku irgendwie.
Super.
Und ich wusste gar nicht, dass der als Stand-Up-Comedian angefangen hat. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Also wir haben ja kurz mal drüber gesprochen. Du wusstest das, ich nicht.
Ja.
Und dass der mit diesem roten Latexanzug so berühmt geworden ist mit seinen 2 Shows, die er da auch gemacht hat, wusste ich nicht. Und was halt schon krass ist, dass der so vielen afroamerikanischen Menschen den Weg geebnet hat. Im Hollywood. Dass er halt einmal der bestbezahlteste Afroamerikaner war und in Talkshows so dumme Fragen beantworten musste, die schon wieder so grenzwertig sind im Nachhinein.
Das
Weil,
ist so krass.
Weil wie kann man als, eine Szene, die war beschreibend so, er verdiene ja jetzt so viel Geld, was er mit dem ganzen Geld machen würde. Und du weißt einfach, das wurde eine weiße Person noch nie gefragt. Du bist der Schwarz, was kannst du schon mit viel Geld anfangen? So auf die Art war das einfach. Und das ist so, boah. Und er hat das alles sehr cool, trotzdem mit Charme und Humor. Und da hat er auch so einen Downer gehabt in seiner Karriere und ist da jetzt auch wieder raus. Er macht jetzt wieder Netflix und Revivals und so weiter. Ich mag den einfach. Und der ist lustig. Ich habe es mir in Originalsprache angeschaut. Und der ist...
Cool.
Wir kennen ihn ja nur mit dieser quieksigen, schnellen Stimme irgendwie. Der redet schon schnell, aber der redet eigentlich, er hat eine ganz andere Stimme im Original. Das muss man sich vielleicht mal anschauen.
Ja, total.
Hat Spaß gemacht.
Und,
Being Eddie Netflix.
Und ich glaube, der sieht so aus, wie er jetzt aussieht mit Mitte 60, weil er eben kein Alkohol trinkt und nicht geraucht hat und keine Drogen genommen hat. Weißt du, das ist so.
Ja. Der ist fit. Der ist wirklich fit, das sieht man auch. Also der hat halt 10 Kinder. Ich glaube, das ist eigentlich so das
Krasseste, was man über den...
Ja. 10 Kinder. Es gab auch eine Szene, wo ich glaube, so gut wie alle da waren. Sogar mit Enkelkindern auch schon.
Ja,
es war halt.
Aber als Mann kannst du auch 10 Kinder haben. Du wirst an deinem Aussehen nichts verändern. Du bist ja nicht diejenige, die das austrägt und gebärt.
Und er ist jung geblieben.
Deswegen So. Ja. Für dich ist nur Samenspenden.
Und der ist ewig schon mit seiner aktuellen Frau zusammen, muss man jetzt auch sagen. Also ich glaube, die haben 14, 15 Jahre irgendwie sowas schon.
Mhm.
Also eine stabile Beziehung, die war auch in der Szene mal zu sehen, haben irgendwie gelacht miteinander. Ich fand das sehr, sehr sympathisch. Und Denise, der hat ein Haus. Ich habe mich schon mit meinen Köfferchen gesehen. Also genau mein Stil, möchte ich sagen. Es hat mir sehr, sehr geschmackvoll. Sehr schön. Ich sag nur, Atrium als Flur mit öffnen, wie sagt man das? Mit einem Dach, was man auf und zu fahren lassen kann, mit einem Glasdach.
Oh, Panorama.
Da stehen echte, da stehen echte Bäume drin. Also so viel Platz, wie dieser eine Topf für den Baum wegnimmt, so viel Platz habe ich in meinem Wohnzimmer. Und das war sehr.
Okay.
Ha, da bin ich geschmolzen. Oh ja, ich verstehe es. Da ist auch genug Platz für 10 Kinder.
Ja, musst ja.
Schaut es euch an, wenn ihr mal gut draufkommen wollt. 1,5 Stunden Spaß, Being Eddie auf Netflix.
Und was hast du gehört?
Oh, Old but Gold, würde ich fast schon sagen. Es ist ein Evergreen. Und zwar habe ich gehört von Usher, You Make Me Wanna.
Oh, auch so ein toller Song. So ein Tanzsong.
Ja, also das war noch einer, der hat schon auch noch ein paar andere Partylieder irgendwie gemacht, die man im Club hört. Mhm. Aber You Make Me Wanna fand ich schon sehr gut, immer schon.
Ja.
Und habe den irgendwie letzte Woche lief der durch meine Playlist. Dachte ich mir, boah ja, der muss auf jeden Fall auf die Hofklatsch-Playlist auf Spotify. Mhm. Weil einfach gut. Auch ein gut drauf Song. Der geht mit.
Ja, der ist ein Partygarant. Der geht immer. Mhm. Tanzgarant.
Mhm. Ja. Der wird nicht der letzte Song von ihm bleiben. Was hast du?
Von mir ist von Paris Göbel Don't Break My Heart, Baby. Wahrscheinlich kennen die meisten, die nicht irgendwie unterwegs sind in der Tanzszene, Paris Göbel nicht. Aber wer ein bisschen aufmerksam und interessiert, Rihanna verfolgt, Lady Gaga, Beyoncé und diverse große Künstlerinnen und Künstler verfolgt, wird sie als Choreografin kennen. Sie kommt aus Neuseeland, hat dort auch die Tanzcrew The Royal Family und die haben halt auch weltweit viele Dance Competitions abgeräumt. Hat einen bestimmten Style an Tanz und sie hat jetzt ihre Debütsingle rausgebracht, eben Don't Break My Heart, Baby. Kann ich nur empfehlen.
Der Song ist
sehr tanzbar.
Geil. Der ist genial. Ich habe ihn jetzt auch gestern das erste Mal gehört und ich finde ihn richtig gut. Richtig guter Song. Wohlverdient auf unserer Playlist.
Yes.
Und es ist ein neuer Song. Frisch. Also der ist halt wirklich brand new. Also der ist
diese Woche.
Komplett neu. Ich glaube, jeder, der Playlist folgt, findet dann auch nochmal ganz neue KünstlerInnen irgendwie, weil das weit weg von dem ist, vom Mainstream, sag ich mal. Deswegen, Leute, Playlist abonnieren, auf dem Laufenden bleiben, musikalisch. Unsere Serien- und Filmempfehlungen findet ihr auf unserem Instagram-Kanal. Wir verlinken die ja auch jede Woche. Ja.
Mhm. Und, was ich noch sagen wollte, seid keine Karens, bitte. Das macht euch so hässlich.
Wer mit dem Begriff immer noch nichts anfangen kann, obwohl Denise' Beschreibung war perfekt, geht einfach auf Google oder noch besser, geht mal auf YouTube.
Ja,
dann wisst ihr ganz genau. Und ich glaube, jede Person, die dann, also die bis dahin nicht wusste oder nichts mit dem Begriff anfangen kann, was eine Karen ist, genau in dem Moment, wo ihr ein Video seht, wisst ihr, ah ja, so eine. Ihr wisst dann genau schon, was Sache ist. Weil ich glaube, jeder und jede hat auf jeden Fall schon mal Bekanntschaft mit einer Karen gemacht. Im schlimmsten Fall öfter. Braucht man nicht.
Nee, die sind wirklich hässlich. Einfach nur von der Art.
Ja.
Jetzt nicht vom Aussehen her, sondern einfach von der Art. Das ist so unsympathisch. Ach, das ist wirklich Abschaum für mich.
So, wie kommen wir da jetzt positiv raus, die?
Nee, wir sagen einfach nur vielen Dank fürs Zuhören.
Danke für die Aufmerksamkeit.
Genau. Wir hören uns bald wieder. Ihr hört uns bald wieder. Und fleißig mitmachen bei Instagram und sonstigen Kanälen. Und wenn ihr was auf dem Herzen habt, schreibt uns auf info@hofklatsch.de. kommen oder kommentiert oder schickt uns eine direkte Message, Nachricht. Und ja, seid einfach nett zueinander, seid kein Karen und ja, genießt noch die schönen warmen Tage. Nächste Woche wird schneien in München. Amen. Tschüss.
Ja, ich wollte gerade sagen, es war jetzt so ein richtiges. Jetzt hast du alles gecovert, was ja. Sei keine Karen, schönes Wetter. Du hast dich schon an wie so eine Guru. Gibt es einen weiblichen Guru? Heißt es dann noch Guru oder ist das eine Gura? Gura. Ja. Ich sehe noch in meinem Kopf war gerade. Okay, ich fasse nochmal zusammen. Hashtag No Karen, Hashtag Schnee in München, Hashtag Guru. Ja. Ihr Lieben da draußen, hat Spaß gemacht. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Abonniert uns, das hilft uns natürlich auch sehr. Ja, jeder Daumen nach oben, jedes Teilen und so weiter. Ja. Lasst uns die Reichweite noch ein bisschen vergrößern. Wir sind da auf eure Hilfe angewiesen. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Uns ja, wir lachen schon wieder zum Ende hin, von daher ist alles gut. Ich sag immer, happy D, happy me.
Ja, ist richtig so. So. Ja, ja.
Ciao.
Tschüss.